SRF 3.
Zweiräder fallen in der Verkehrsunfallstatistik auf. Letztes Jahr sind mehr TÜV- und E-Bike-Fahrer ums Leben gekommen. Serbische Nationalisten feiern den Freispruch von Vojislav Šešelj vor dem Kriegsverbrechertribunal. In Kroatien und Bosnien hingegen reagieren viele Menschen entsetzt. Die Basler Fasnacht soll ins Weltkulturerbe aufgenommen werden. Der Bund hat bei der UNESCO eine Kandidatur eingereicht. Und der Abend ist mild und in den Alpen föhnig. Morgen gibt es dann vermehrt Wolken und es wird auch etwas kühler. Am Mikrofon ist Isabel Meissen. Die Schweizer Straßen werden allgemein sicherer. Diesen Trend beobachtet man seit einigen Jahren und den bestätigt auch die neueste Verkehrsunfallstatistik des Bundes. Aber der Teufel steckt im Detail. Die Zahl der Todesopfer bei TÜV-Unfällen etwa ist letztes Jahr um ein Viertel gestiegen. Und auch Elektrovelofahrerinnen und Fahrer leben, statistisch gesehen, gefährlich. Monika Zumbrunn.
Die schnellen E-Bikes sind stark im Trend. Das zeigt auch die Unfallstatistik des Bundes. 14 Menschen starben letztes Jahr nach Unfällen mit einem Velo mit Elektromotor. Das sind fast dreimal so viel wie im Vorjahr. Thomas Rohrbach, Mediensprecher des Bundesamts für Straßen, liefert dafür eine einfache Erklärung.
Es darf nicht erstaunen, dass Unfallzahlen zunehmen, wenn mehr Menschen sich mit einem Verkehrsmittel bewegen, jetzt in diesem Fall die E-Bikes.
E-Bikes sind seit 5 Jahren in der Unfallstatistik des Bundes aufgelistet. Jedes Jahr stieg die Zahl der Toten an. Letztes Jahr war die Mehrheit der Todesopfer über 65 Jahre alt. Die Unfallursache liege oft in dem, was das E-Bike gerade ausmacht.
Also die Geschwindigkeit spielt sicher auch eine Rolle bei vielen E-Bike-Unfällen. Und zwar nicht unbedingt, dass ein Unfallopfer die Beherrschung verliert über sein E-Bike, aber vielleicht auch, dass eben die Geschwindigkeit des E-Bikes von anderen Verkehrsteilnehmenden noch falsch eingeschätzt wird. Man ist ziemlich schnell unterwegs damit.
Mehr Todesfälle gab es letztes Jahr auch bei den Motorradfahrern. Total 66, das ist ein Viertel mehr als 2014. Das Bundesamt für Straßen führt dies vor allem auf den heißen letzten Sommer zurück. Mediensprecher Rohrbach.
Die Saison fängt natürlich je nachdem früher an im Jahr und hört später auf. Wenn zum Beispiel nach dem August das Wetter wirklich schon schlecht wird, im September, Mitte September vielleicht schon wirklich Herbstwetter herrscht in der Schweiz und der Frühling war auch nicht so toll, dann haben wir in diesem Sinn eigentlich eine bessere Unfallbilanz bei Zweiradfahrenden.
Zu weniger tödlichen Unfällen kam es letztes Jahr hingegen bei den Velofahrern und bei den Personenwagen. Die Zahl der Verkehrstoten auf den Schweizer Straßen schwankt von Jahr zu Jahr, ist aber tendenziell rückläufig.
Der Bericht von Monika Zumbrunn, vielen Dank. Und nicht nur die Schweiz, auch die EU führt natürlich eine Verkehrsunfallstatistik und ist ebenfalls gerade heute erschienen, Yvonne Lambricke im Nachrichtenstudio.
Und die zeigt, in den Ländern der Europäischen Union sind letztes Jahr 26'000 Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen. 100 mehr als 2014. Das hat die EU-Kommission in Brüssel mitgeteilt. Die Zahl der Verkehrstoten stieg damit zum ersten Mal seit 15 Jahren wieder an. 26'000 Verkehrstote, das heißt, auf den Straßen der EU verloren letztes Jahr im Schnitt jeden Tag mehr als 70 Menschen ihr Leben. In Griechenland reagieren die Behörden auf die gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Flüchtlingen in der Hafenstadt Piräus. Das überfüllte provisorische Lager, in welchem letzte Nacht Migranten aus Syrien und Afghanistan aneinander geraten waren, werde schrittweise geräumt. 300 Syrer würden in ein anderes Lager im Westen der Halbinsel Peloponnes gebracht, 700 Afghanen in ein Lager in Athen. Bei den Auseinandersetzungen in Piräus wurden laut dem griechischen Staatsfernsehen 8 Personen verletzt. In der Hafenstadt harren gegenwärtig rund 6'000 Flüchtlinge aus. Beim havarierten Atomkraftwerk Fukushima in Japan ist eine unterirdische Eisbarriere in Betrieb genommen worden. So solle weniger Grundwasser in die stark radioaktiv belasteten Kellerräume ein- und wieder ausfließen. Das teilte die Betreibergesellschaft TEPCO mit. Die rund 1,5 Kilometer lange Sperre in 30 Metern Tiefe kostet die japanischen Steuerzahler umgerechnet rund 310 Millionen Franken. Seit der Havarie des AKW nach dem Erdbeben und Tsunami im März 2011 hat TEPCO rund 800.000 Tonnen radioaktiv verseuchtes Wasser abgepumpt. Dieses wird in über 1.000 Tanks auf dem Gelände gelagert. Die Basler Fasnacht soll zum immateriellen Weltkulturerbe gehören. Das Bundesamt für Kultur hat die Kandidatur bei der zuständigen Stelle der UNESCO eingereicht. Entscheiden darüber wird ein internationales Komitee im November 2017. Die Polizei im deutschen Bundesland Hessen hat bei einer Autokontrolle 22 Kilogramm Kokain und 13 Kilo Amphetamin sichergestellt. Versteckt waren die Drogen in einem extra eingebauten Hohlraum eines Autos mit Schweizer Nummernschild. Es sei die größte Menge an Rauschgift, die die hessische Polizei je bei einer Fahrzeugkontrolle beschlagnahmt habe, sagte ein Polizeisprecher. Er schätzte den Verkaufswert der Drogen je nach Weiterverarbeitung auf mehrere Millionen Euro. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 7.808 Punkten, minus 0,5%. Der Dow Jones Index in New York steigt um 0,1%. Der Euro wird zu 1.0913 gehandelt, der Dollar zu 95,79 Rappen.
Info 3 Abend.
13 Jahre hat dieser Prozess gedauert und er hat mit einem Freispruch geendet. Der serbische Ultranationalist Vojislav Šešelj ist nach dem unerwarteten Urteil des UNO-Kriegsverbrechertribunals in Den Haag ein freier Mann. Er gilt zwar vielen als Hassredner und einer der schlimmsten Kriegstreiber der jugoslawischen Zerfallskriege, aber dass er damit direkt Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit verursacht habe, das sei nicht erwiesen, sagte das Gericht und verwies dabei unter anderem auf die unzureichende Beweisführung der Anklage. Ich habe mit Walter Müller gesprochen, langjähriger SRF-Korrespondent für die Region und immer noch dort zu Hause. Und ich habe ihn gefragt, ob ihn dieses Urteil überrascht habe.
Ja, ich muss gestehen, dieser Freispruch hat auch mich überrascht. Wohl haben wir nach diesem über 10 Jahre dauernden Prozess gewusst, dass es schwierig sein wird, Šešelj direkt Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit nachzuweisen wegen der Beweislage. Dass seine notorischen Hassreden und seine Kriegshetze in den 90er Jahren aber ungestraft bleiben sollen, das kann auch ich selber kaum fassen.
Wie reagieren denn die Menschen in Serbien und in den Nachbarländern in der Region?
Ja, Triumph und Freude herrscht natürlich bei seinen Anhängern in Serbien, bei den Menschen, die in den 90er Jahren, also den Serbinnen und Serben, die in den 90er Jahren gegen den Krieg, die Kriegshetze gekämpft haben, die sind enttäuscht, die können das kaum glauben. Und in den Nachbarstaaten Kroatien und Bosnien-Herzegowina ist man entsetzt, wütend und verbittert. Und die Menschen, die in der kroatischen Stadt Vukovar Šešelj während des Krieges selber miterlebt haben, die können das Urteil nicht begreifen, nicht fassen. Šešelj sagte damals, kein Kroate werde Vukovar lebend verlassen. Vukovar ist monatelang belagert und vollständig zerstört worden. Die Kroaten in Vukovar empfinden diesen Freispruch als großes Unrecht und in Bosnien-Herzegowina ebenfalls ganz viele.
Nun ist Šešelj gerade im Wahlkampf. Bei den Wahlen im April will er in der serbischen radikalen Partei sein Comeback feiern. Profitiert er da von seinem Freispruch?
Ja, er profitiert. Er ist mitten im Wahlkampf, gibt sich angriffig und munter, trotz seinem Krebsleiden, das sei kuriert, sagt er. Heute erzählte Šešelj an den Parlamentswahlen vom Ende April, wolle er mit seiner Partei 25% Stimmenanteil holen, was sicher übertrieben ist. Aber Beobachter meinen, die Radikalen könnten wohl über die 5%-Hürde kommen. Das heißt, seine radikale Partei wird wohl wieder ins Parlament kommen und Šešelj wird im Parlament wieder eine Plattform haben, denn er ist jetzt ein freier Mann.
Das heißt, dass Šešelj mit seiner Idee eines Grossserbien, die er immer propagiert hat, heute noch propagiert, dass er da auch heute noch Zuspruch dafür findet.
Ja, real ist Grossserbien längst keine Option mehr, zumindest solange die EU eine Option bleibt für die ex-jugoslawischen Staaten und damit auch für Serbien. Aber rein psychologisch trifft Šešelj mit seiner Ideologie schon einen Nerv bei vielen Serbinnen und Serben, was auch eine Folge der internationalen Sanktionen in den 90er Jahren ist. Und für diese wunden Seelen ist die Ideologie von Šešelj dann wie Balsam.
Einschätzungen von Walter Müller in Belgrad. Vielen Dank.
Info 3 Abend.
Das Schweizer Fernsehen ist zu langweilig, zu schweizerisch und zu verklemmt. Kurz, wer SRF schaut, hat viel zu wenig zu lachen. Das sagt der Berner Komiker Müslüm. Nun soll gerade Müslüm SRF lustiger machen mit einer eigenen Sendung. Eine Sendung, mit der Müslüm vor allem Menschen mit Migrationshintergrund ansprechen will. Eine Zielgruppe, die von den breiten Medien sonst nicht so beachtet wird. Es berichtet Salvador Atasoy.
Müslüm kommt spät, sehr spät, Freitag, kurz vor Mitternacht, im Fernsehen, auf SRF 1.
Schweizer Fernsehen. Ja, klar kann ich vor einer Kamera stehen. Ja. Eine Sendung für Ausländer. Aber nur, wenn sie mich im Voraus besorgen.
Müslüm liebt alles, was mit Ausländern zu tun hat und mit Klischees.
Würdest du dafür schauen, dass ich eine spezielle Sendezeit bekomme?
Sicher, mache ich.
Müslüm nimmt den Zuschauer mit auf eine Reise. Zuerst ins Fernsehstudio, später dann durch die Schweiz. An die Basler Fasnacht, heim zu Türken ins Wohnzimmer oder ans Zürcher Sechseläuten. Er trifft Zünfter, Immigranten, SVP-Politiker.
Wunderschöne Tage, Herr Mörgeli. Haben Sie denn heute keine?
Sörgeli.
Der Mann ist integriert, der liebe Christoph, ja?
Der 37 Jahre alte Berner mit türkischen Wurzeln will eine Zielgruppe ansprechen, die die Massenmedien bisher vernachlässigt haben. Menschen mit Migrationshintergrund.
Ich will vor allem diesen Menschen eine Stimme geben, die all die Jahre nicht hörbar waren, die keine Stimmen hatten hier in diesem Land. Obwohl sie ein Teil von diesem Kunstwerk hier sind, hört man sie nicht.
Mehr als 1 Million Menschen mit Migrationshintergrund leben in der Deutschschweiz. Menschen, die in Massenmedien meist nur dann auftauchen, wenn es um Lohndumping, Sozialbetrug oder Kriminalität geht. Diese Menschen anders zu thematisieren, wäre dringend notwendig, schreibt deshalb die Eidgenössische Migrationskommission EMK in ihrem Bericht «Integration und Medien». Walter Leimgruber, der Präsident der EMK, begrüßt daher Müslüm Television.
Ich denke, wenn man auf eine gute Art und Weise sich und die anderen auf die Schippe nimmt, trägt das dazu bei, dass die Menschen sich vielleicht auch besser verstehen und besser gegenseitig akzeptieren.
Das Zuschauerpotenzial wäre groß, fragt sich nur, wer Müslüm auf seiner Reise kurz vor Mitternacht noch sehen wird.
Das ist dann vielleicht das weniger integrative Element, weil da nur noch eine kleine Gruppe überhaupt wach ist und vor dem Fernseher sitzt.
Dem widerspricht SRF-Direktor Rudi Matter.
Freitagabend kurz vor Mitternacht ist ein exzellenter Fernsehtermin. Es ist eine Late-Night-Show und eine Late-Night-Show findet halt spät nachts statt.
Matter verweist zudem darauf, dass vor allem junge Menschen viele Sendungen on-demand konsumieren, sprich im Internet.
Ja, und genau dort ist die erste Müslüm-Folge für alle Neugierigen schon zu finden, srf.ch. Ausgestrahlt wird Müslüm TV erstmals morgen um 11:45 nachts auf SRF 1 als vierteiliger Test vorerst neben 3 anderen Comedy-Formaten. Info 3 berichtet schnörkellos und verständlich auch auf srf.ch/news. Im Studio waren heute Valerie Wacker und Isabel Meissen.
Eine Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.